T-Hoch 6, Tacheles über Entrepreneure, Trends und Tabus. Der Podcast von Miss Germany mit dem Mann, der die Frauen versteht. Max Klemmer, mit und für Frauen mit Vision. Wir feiern Female Empowerment und begleiten dich auf deinem Weg zur Vorstandsvorsitzenden, zum Olympia-Ass, zur Mami und all die anderen niemals zu hoch gesteckten Ziele, die du verfolgst. Wir glauben an die Kraft der Frau und liefern dir einzigartigen Input für Geist und Seele. Empowering Authentic Women im Real Talk. Und jetzt viel Spaß, viele Aha-Momente und Happy Podcasting in 3, 2, 1.
Ein herzliches Willkommen zum Podcast T hoch 6 von Miss Germany. Heute sprechen wir über ein ganz besonderes Thema und zwar Kreativität. Und wir haben eine ganz besondere Dame als Gast bei uns und zwar ist es Interior Designerin Doreen Schumacher. Doreen kenne ich jetzt auch schon ein bisschen länger und kennt auch Leonie schon ein bisschen intensiver und ein bisschen länger. Und mit Doreen möchte ich heute darüber sprechen, wie man eigentlich Kreativität und Inspiration findet. Hallo Doreen.
Hallo Max.
Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielleicht für die Hörer, die sich unter Interior Design schon ein wenig vorstellen können, aber noch gar nicht um den Umfang wissen. Vielleicht kannst du dich ganz kurz vorstellen, was machst du in deiner täglichen Arbeit?
Also, ich bin Doreen Schumacher, habe klassische Architektur studiert, bin aber danach relativ schnell in eher so experimentelle Sachen gerutscht, habe dann viel Messebau und Installationen gemacht, habe dann lange, ich glaube so ein Jahr lang jegliche Werbekampagnen für Westwing gestylt und habe danach mein eigenes Studio gegründet, Palm Studio, für Event, Interior und Set Design. Wir schaffen sozusagen anfassbare Markenerlebnisse für Produkte und Kunden, kreieren verschiedene Welten, machen aber auch Ausbau von Privatpersonen und ebenso unterstützen wir auch unsere Kunden zum Beispiel beim Standortmarketing, was in Berlin gerade ganz spannend ist, dass sich sozusagen neue Quartiere weiterentwickeln.
Mega spannend. Also ich glaube, da gibt es ein sehr, sehr kreatives Auge, was man damit ja vereinen muss. Hast du das von früh auf schon für dich entdeckt sozusagen oder hat sich das entwickelt? Also wie war das bei dir?
Also ich glaube, Geschmack und Kreativität ist nicht vererbbar, wenn ich meine Eltern sehe. Aber ist ja auch okay, wenn verschiedene Generationen verschiedene Geschmäcker
haben. Ja, absolut, ja.
Ich war schon immer ziemlich kreativ. Ich weiß noch, dass ich als Kind wollte ich immer unbedingt Floristin werden und fand so Blumengestecke wunderschön, bis dann meine Mutter irgendwann zu mir meinte, ja du, also damit verdient man natürlich kein Geld, ne? Man wusste ja nicht, dass Floral Design plötzlich im Jahre 2020 ein ganz großes Ding werden könnte. Deswegen habe ich mich dann damals, war meine Entscheidung zwischen Modedesign studieren und Architektur studieren und mit Architektur hat es dann geklappt und dann hat sich das eigentlich so peu à peu weiterentwickelt. Aber ich war schon immer das Mädchen, was in ihr Hausaufgabenheft oder wie hat man das gesagt? Und dann Timer, Scribbles reingemacht hat und alle Seiten verschönert und irgendwas reingeklebt. Mhm. Und ich habe schon immer ziemlich viel DIY und viel gebastelt.
Mhm. Hast du das, also hat sich das im Studium dann bestätigt, dass du diese Leidenschaft zu diesem Design-Aspekt einfach dann auch nochmal weiter ausgeprägt hast? Oder wie war das Studium für dich nochmal? Also, weil wir auch zum Beispiel viele Hörerinnen und Hörer vielleicht haben, die ja auch vielleicht auch vor der Entscheidung stehen, studiere ich jetzt meine Ausbildung, wie fasse ich sozusagen Fuß auch in die kreative Branche? Wie war das da für dich und wie hat dich das Studium auch weitergebracht?
Ich hatte das Glück, dass ich damals, ich habe in Leipzig studiert. Das ist die HTWK. Das ist eine relativ freie Hochschule. Das heißt, du hast nicht so einen enormen Druck. Und unser Architekturstudiengang war auch sehr, sehr entspannt. Also du konntest deine Kurse ständig frei wählen. Du konntest andere Sachen abwählen, die sich dann ergänzt haben. Also es gab dann zum Beispiel eben auch Abzeichenkurse, die auch mit bepunktet wurden. Wurde dann abends so viel Sand Wein getrunken und Akt gezeichnet. Oder auch so Betonskulpturen bauen. Natürlich haben wir auch Bauzeichnen, Tragwerkslehre und Vermessungslehre gehabt, was dann sehr, sehr trockene Themen sind. Aber dennoch hatten wir sehr, sehr viele sehr kreative Themen. Es ging jetzt nicht primär darum, ein Schwimmbad, eine Grundschule oder eine Kita zu designen, wo du enorme Richtlinien hast, sondern es ging eigentlich darum, sozusagen deinen eigenen Style und deine Kreativität zu finden in den verschiedenen sozusagen Richtungen, die die Architektur dir auch zu bieten hat. Deswegen war auch sozusagen ein ganzheitliches Architekturstudium gar nicht so falsch, anstatt jetzt Interior Design oder Innenarchitektur, weil du halt einmal alles lernst. Ja. Und so ein bestimmtes Handwerk an die Hand gelegt bekommst und damit dann selbst entscheiden kannst, was du machen willst. Du lernst halt mit Grafikprogrammen umzugehen. Natürlich ist das auch immer alles ein Selbststudium, ein autodidaktisches Lernen. Das ist nicht, dass sich jemand vor dich setzt und dir erklärt, wie Photoshop, Illustrator und InDesign funktioniert. Aber du brauchst es für deine Präsentation, das heißt, du lernst es automatisch. Okay. Ebenso eben die Archicad, so die Bauzeichenprogramme und die 3D-Programme. Mhm. Du kriegst so eine Introduction, dir wird das kurz erklärt und danach musst du dich eigentlich selbst drin weiterbilden. Und das gibt dir natürlich die Tools für deine spätere Arbeitswelt mit an die Hand. Mhm. Ich habe damals zum Beispiel, hatte ich keine Ahnung, was der Kurs Projektmanagement bedeuten sollte. Mhm. Das habe ich erst später sehr autodidaktisch kennengelernt.
Ah, krass. Und dann hat sich das sozusagen im Studium entwickelt, dass du dieses ganzheitliche architektonische Grundwissen sozusagen eben in dieses Interior Design dann transformieren konntest? Oder wie kam das dann sozusagen, dass du diese fachspezifische Richtung dann für dich auch entdeckt hast?
Also ich glaube im Studium, ich muss auch dazu sagen, ich habe direkt nach dem Abitur studiert, das war bei uns damals in Sachsen mit 18. Ich finde, das ist sehr, sehr früh. Also ich würde meinen Kindern oder meinen Freunden immer raten, sich doch nochmal so ein Jahr oder ein halbes Jahr Auszeit zu nehmen und so eine Orientierungsphase, weil ich einfach finde, dass die meisten Menschen, zumindest ich damals, weder Fisch noch Fleisch war und einfach gar nicht wusste, in welche Richtung es geht. Ich habe das dann gemacht. Das ist natürlich auch immer sowas, das kriegst du von den Eltern an die Hand. Wir möchten, dass du studierst und dann fängst du halt an und findest dich dann während des Studiums. Also ich glaube, es gab dann einmal so einen Umbruch, weil ich war dann längere Zeit in Barcelona für ein halbes Jahr, habe dann da auch parallel gemodelt und bin danach wiedergekommen und war dann danach relativ focused. War dann so, okay, jetzt weiß ich, was ich will. Das Ziel ist die Eins, das Ziel ist der beste Abschluss. Ich will freie Sachen machen, ich will Sachen machen, die mir Spaß machen. Ich habe dann viel so ein Musikdesign gemacht und habe so Pop Music Center und so Geschichten irgendwie kreiert und designt und konzipiert. Aber das kam dann erst so mit der Zeit, beziehungsweise war ich auch noch mal ein halbes Jahr in China mit dem Studium auch und habe da Urban Planning studiert, das war unsere Austauschuni in Nanjing, was dich natürlich auch einfach weiterbringt und dich einfach in deiner, in deiner Struktur und in dem, was du machst, irgendwie festigt und bestätigst. Weil ansonsten ist natürlich, wenn man vor allem an einer Hochschule studiert, ist es sehr, sehr schulisch. Du hast halt einfach einen Stundenplan, du gehst dahin, natürlich musst du selbst lernen, aber du bist dann doch in sehr festen Strukturen, nicht wie an der Uni. Deswegen, ich kann das nicht mit einem Uni-Architekturstudiengang vergleichen. Ja. Ich glaube, da ist es sehr viel freier und du findest dich nochmal anders.
Und was würdest du sagen, du hast es gerade schon angesprochen, dass dieses Autodidaktische eben auch super wichtig war. Was ist so ein Learning für dich gewesen oder das größte Learning für dich gewesen in diesem Studium? Was hast du für dich so als größten Aha-Moment vielleicht auch mitgenommen?
Es gibt kein richtig und falsch. Es gibt eigentlich nur die richtige Herleitung. Solange du, egal welches, du kannst ein Projekt von, ich plane eine Rennstrecke und entscheide mich während des Prozesses, dass es nur Aussichtstürme geben wird.
Ja.
Wenn du das richtig erklärst und sagst, wo die Herleitung herkommt, was das irgendwie architektonisch mit der Umwelt macht und mit der Umgebung, hat das alles seine Richtigkeit und seine Daseinsberechtigung. Und ich finde, das zieht sich auch durchs ganze Leben. Solange du dein Projekt verteidigen kannst und eine Herleitung und eine Definition dafür hast, ist es immer richtig.
Ja. Ja, mega spannend. Ich glaube auch, dieses Auseinandersetzen mit seiner eigenen Meinung und zu manifestieren, eben auch begründen zu können, ohne dieses Schwarz-Weiß-Denken und sich vielleicht aber auch mal auf andere Meinungen einzulassen, ist mega wichtig. Wie würdest du denn sagen, nach dem Studium, wie hast du denn dann zum Beispiel zu Westwing gefunden und dann da sozusagen auch verschiedene Partnerunternehmen gefunden und wie kamen da sozusagen die ersten Steps nach Studium in das nicht echte Leben, aber in die Berufswelt sozusagen?
Also ich muss gestehen, ich bin nach dem Studium, direkt nach meiner Diplomverteidigung, habe ich mich in den Flieger gesetzt und bin für 3 Monate nach Kapstadt geflogen. Ich war auch noch nicht mal bei meiner Diplomübergabe, weil es mir egal war und ich einfach nur raus wollte. Und danach bin ich wiedergekommen und für mich stand schon immer fest, dass ich sowieso nur in New York, Barcelona oder Berlin leben kann und bin dann direkt nach Berlin gezogen. Und der Plan war eigentlich, ich suche mir erst eine Wohnung und dann einen Job. Weil in Berlin wusste man ja schon immer, der Wohnungsmarkt ist nicht ganz einfach. Mhm. Ende vom Lied war, ich hatte einen Job über 5 Ecken, weil ein Freund mich empfohlen hatte und die mich sofort genommen haben, aber immer noch keine Wohnung. Gott sei Dank hat dann besagter Freund mir seine Wohnung zur Verfügung gestellt und somit landete ich dann in Berlin. War dann in einem kleinen, coolen Büro und wir haben ganz viel Messebau gemacht, Shopdesign, was alles super kreativ und frei war. Da auch schon sehr viel Markeninszenierung gemacht, zum Beispiel für den Firmament Store, das ist auch so ein ganz cooler Concept Store in Berlin, dort halt immer das Window Design verändert und das Window war halt einfach 5 Meter tief. Dann haben wir für Acronym den ganzen Vorraum geflutet, dann konntest du über Schieferplatten in den Raum reinlaufen und der Boden war mit Gore-Tex ausgelegt, weil Acronym neue Gore-Tex-Kleidung hergestellt hatte.
Ja.
Oder neue Akustik-Kopfhörer vorgestellt wurden und dann hat man den ganzen Raum mit Pyramidenschaumstoff ausgestattet und dann eine Live-Session in dem Raum abgehalten. Sowas halt, einfach ganzheitlich gedachte Konzepte und Kreativumsetzung. Genau, von da aus bin ich dann in ein anderes Büro gekommen, dann haben wir viel Restaurant- und Privatwohnungsausbau gemacht, auch in München und im Berliner Umland. Parallel habe ich immer auch noch gemodelt, weil es irgendwie ein ganz gutes Zubrot war und mir auch immer super viel Spaß gemacht hat. Muss auch gesagt dazu sagen, dass ich immer frei gearbeitet habe. Bei allen diesen Büros, wo ich war, war ich immer als freier Freelancer angestellt.
Na, auch spannend, ja.
Nie fest. Und irgendwann gab es dann eben die Zeit, als das Modeln gerade nicht so lief, weil das ist ja auch ein sehr unberechenbares Business und in der Architektur war auch gerade nicht so viel los. Und dann hatte ich die großartige Idee, mich bei West Wing als Stylistin zu bewerben und bin das erste Mal in meinem Leben einen wirklichen Bewerbungsprozess durchlaufen. Sprich mit einer Firma, die in einer anderen Stadt sitzt, wo man erst eine Bewerbung hinschreibt, danach hat man ein persönliches Gespräch mit HR, dann hat man ein persönliches Gespräch mit seiner direkten Vorgesetzten und der Artdirektorin, dann hat man einen Schnuppertag in der Firma, bis man dann zum Gehaltsgespräch zu HR wieder geht und sich dann da verteidigen muss. Und das war für mich auch schon ein wahnsinnig spannendes Erlebnis, weil ich das einfach noch nie in meinem Leben hatte. Andere sind da wahrscheinlich total routiniert und machen das ständig. Und ich war einfach so, okay, was sage ich jetzt für eine Zahl? Wie verhalte ich mich da? Wie positioniere ich mich? Was will ich? Und dafür war das schon super spannend. Habe dann eben auch den Job bekommen, habe dann das Fotostudio hier in Berlin aufgebaut. Dann leider gemerkt, dass ich nicht der Typ für eine Festanstellung bin.
nach wie langer Zeit?
Es war leider nicht so lange, es war so 2 Monate.
Ach, okay.
Habe dann aber West Wing als Freie weiter unterstützt. Habe dann auch noch meine Nachfolgerin angelernt und war sozusagen immer als Freie noch verfügbar, war dann Urlaubsvertretung und als sie dann wieder weg war, habe ich dann frei weiter 2 Tage die Woche für die gearbeitet. Bis es dann das Fotostudio in Berlin nicht mehr gab.
Naja.
Und dann wurde ich schwanger. Dann habe ich erstmal meine Schwangerschaft und meine Elternzeit genossen etwas. Und dann kam über Umwege über einen befreundeten Kameramann und Regisseur die erste Set-Design-Anfrage, weil er meinte, hey, du machst doch sowas und wir machen hier eine Influencer-Kampagne für Fahr mit 3 Influencern und wollt ihr nicht die Welten dafür kreieren? Und damit war das Baby geboren. Dann haben wir uns ins kalte Wasser geworfen, haben gesagt, wir wissen hier von allem, wie das funktioniert und was man hier machen muss.
Das sagt Leonie ja auch mal, fake it till you make it.
Ja, yeah. Das können wir Frauen auch ziemlich gut, weil wir Frauen schaffen es immer, dass es nicht schief geht.
Ja, deswegen, das ist,
ne? Und wir werden dann einfach ein bisschen ruhiger, hören kurz zu, gehen in die nächste Ecke, googeln das, was der Mensch gerade gesagt hat, und dann geht's einfach weiter.
Merke ich mir.
Das
hat dann auch geklappt, also tatsächlich.
Ja, das hat super funktioniert. Wir haben halt einfach autodidaktisch, wie man so eine Produktion macht, haben wir das da umgesetzt. Wenn irgendwas nicht da war, hat man nochmal schnell jemanden losgeschickt, beziehungsweise haben wir uns da einfach ganz gut positioniert und aufgestellt und haben da auch einen ganz guten Eindruck gemacht. Natürlich ist es am Anfang, wenn du in solche Sachen reinrutschst, ist es natürlich oft, dass du erstmal an, in Anführungsstrichen, günstigere Produktion kommst oder Low-Budget-Produktion, weil ansonsten werden natürlich sehr namhafte Set-Designer einfach dazu gebucht. Aber so ist es in jeder Branche. Du musst dann erstmal schauen, dass du dich aufbaust, dann machst du kleinere Sachen, machst freie Projekte, machst teilweise auch Sachen für kein Geld, weil du einfach sagst, das bringt mich weiter, das bringt mir Output.
Ja.
Und ebnest damit eigentlich deinen Weg zum nächsten. Also man kann halt sagen, andere Leute bauen sich ja ganz früh schon einen 5-Jahres-Plan auf und andere gehen halt mit den verschiedenen Prozessen go with the flow,
ja. Und was würdest du sagen, was war da in der Zeit das Wichtigste, dass du dir sozusagen auch mit deinem oder dass du dir einen Namen gemacht hast, also dass die Menschen gesagt haben, ja, auf Doreen kann man sich verlassen und Doreen weiß auch, was sie macht. Und wie war vor allem auch der Prozess, um die Jobs in Anführungsstrichen auch an Land zu ziehen? Also wie konntest du dich da durchsetzen und was hat dir da geholfen?
Also der Name Palm Studio kommt ja gar nicht daher, dass ich dachte, ich nenne mein Studio so, sondern eigentlich hatte ich den Plan, ein Plant-Based Concept Store aufzumachen. À la Bergamotte, bevor es Bergamotte gab. Dann hatte ich da mal so eine Kalkulation gemacht, wie viele kleine Töpfchen und Kakteen du am Tag verkaufen musst, damit sich das lohnt. Und es gibt ja auch Präsenzzeiten in so einem Shop. Und dann war mir das Abendessen mit meinem Sohn wichtiger, als einen eigenen physischen Store zu haben.
Ja.
Den Namen fand ich aber ab dem Zeitpunkt super cool und wollte den auch nicht mehr hergeben. Hatte am Anfang sehr, sehr viel mit Pflanzen und Floral Design auch gemacht. Und dadurch passte das dann ganz gut. Es war eh eine Zeit, wo Pflanzendesign und diese Geschichten sehr akut und aktuell wurden in diversesten Sachen. Mein Glück war dann eigentlich, dass ich mit den Events angefangen hatte, weil Events bedeuten, ich baue das Event, das ist eine super Instagrammable World für die Leute, die da hinkommen. Davon kann ich Fotos machen und die Fotos habe ich einen Tag später und kann die auf eine Website packen.
Ja.
Das ist der Unterschied zu, ich mache ein Set-Design für eine Werbeproduktion und das endgültige Produkt kommt 9 Monate später raus und auch erst dann kann ich die Bilder benutzen.
Ja.
Dadurch hatte ich halt keinen Versatz von der Zeit, was für mich super praktisch war und das natürlich... Teilweise waren das ja so Pieces of Art und gar nicht nur, ich präsentiere eine Brand, sondern das war halt viel facettenreicher und dadurch konnte man sich natürlich auch vorstellen, dass man damit auch andere Sachen umsetzen kann.
Ja. Was macht da am meisten Spaß? Also du hast gesagt, Set-Design, Event, aber auch im Private Housing, ich weiß jetzt nicht, wie der Fachbegriff ist, aber wie hast du da so deine Struktur gefunden, was dir halt auch am meisten Spaß macht und wo man dann hoffentlich wahrscheinlich auch am besten drin ist?
Ich mag eigentlich eine Mischung aus allem so ein bisschen, weil alles andere, also weil sich alles auch miteinander sozusagen dir Inspiration gibt.
Ja,
stimmt. Weil wenn du sozusagen nur Fokus in einer Richtung bist, dann verliert man so ein bisschen das Rechts und Links und ein Interior-Wohnungsausbau kann dich auch für das nächste Event-Design sehr, sehr inspirieren. Stimmt. Das Schönste ist natürlich, wenn der Kunde dir relativ freie Hand gibt und einfach sagt, so, das ist mein Produkt. Was kann der Showcase sein? Was ist das Piece of Art?
Ja.
Und ich muss sagen, ich liebe halt Kreation. Also ich liebe das erste Moodboard zu erstellen. Ich liebe das, den ersten Pitch zu machen. Das ist eigentlich so mein Baby, wo mir das Herz aufgeht. Natürlich möchte ich dann auch immer gerne das finale Produkt sehen. Das ist auch das, was mich von der Architektur zu diesen sehr kurzfristigen und schnelllebigen Sachen gebracht hat, weil die Genugtuung ist für mich nicht die finanzielle Bezahlung dafür, sondern eigentlich das finale Produkt zu sehen.
Ja.
Und das ist natürlich in der Architektur, wenn du einfach 5 Jahre lang baust und 5 Jahre lang planst, bin ich schon so exhausted und bin so, kann ich mehr? Anstatt dieses, okay, ich habe jetzt irgendwie 2 Monate arbeite ich an dem Projekt und danach steht es da und ich stehe in dieser Welt, in dem, was ich kreiert habe.
Ja. Heißt, du begleitest dann die Kunden auch von A bis Z, also du machst jetzt nicht nur die Kreation am Anfang und übergibst es dann an irgendjemanden, also wird es wahrscheinlich auch geben, aber wahrscheinlich nicht im Übermaß, sondern eigentlich die ganze Zeit von Planung, Konzeption über die Umsetzung bis halt zum finalen Event, weil du dann eben diese Reise, Journey mit dir selber, mit dem Kunden auch dann gemeinsam gehst, oder?
Ja, genau. Wir bieten dann auch letztendlich auch Full Service an, dass du dann auch den Staff über uns buchen kannst, die Security, dass du halt je nachdem, was es halt für eine Produktion ist, also es ist ja gar nicht das Komplizierte, du musst es auch gar nicht alles selber können und alles selber machen, du musst halt nur wissen, wen du fragst.
Ja, stimmt. Also auch da wieder Netzwerk.
Ja.
A und O. Du hast gerade schon angesprochen, die Inspiration findest du eben auch aus den verschiedenen Aspekten deiner Arbeit. Wie kommst du an deine Kreativität? Was inspiriert dich? Wie kommst du immer auf neue Ideen? Gibt es da einen Trick? Hast du da einen Tipp?
Also bei mir ist es eigentlich, ich habe die Anfrage des Kunden im Kopf. Teilweise ist es auch nur eine kurze E-Mail und dann fange ich schon an zu denken. ohne dass ich überhaupt mit dem Kunden telefoniert habe und ich weiß noch gar nichts. Dann gehe ich schon mal in eine Richtung, dann redet man mit dem Kunden, dann weiß man schon mal mehr, okay, was ist sein Need, was braucht er, wo soll das stattfinden, welche Dimension hat das. Ja. Und dann ist es bei mir ganz oft wirklich das Alltägliche, der Weg zum Yoga-Studio, wo mir irgendein Window-Design oder ich an der Galerie vorbeikomme und ich etwas sehe und ich das dann schon im Kontext mit dem Produkt packe und daraus eigentlich was Neues kreieren kann. Ja. Dann natürlich die klassischen Dinge wie Mode, an der man sich immer gut orientieren kann, was die nächsten Trends sind, Natur genauso. Und ich bin natürlich auch ein großer Fan von physischen Magazinen. Ich habe da diverse Abos, weil ich es einfach mag, so ein Magazin aufzuschlagen, die Druckerschwärze und die Tinte und einfach so ein Bild anzufassen und anzuschauen und nicht ständig am Laptop nur so dieses, dieses digitale Visual zu haben.
Ja, ja, ja. Und hast du da so ein Favorite? Also aus der Vergangenheit, was dir ganz besonders Spaß gemacht hat? Oder hast du da so ein Leuchtturmprojekt? Oder sind eigentlich alle Projekte so individuell, dass sie halt immer auf eigene Art und Weise ganz besonders sind?
Prinzipiell ist jedes Projekt eigentlich unterschiedlich. Was ich auch daran merke, dass meine Requisite, die ich teilweise lagere, selten wieder zum Einsatz kommt, was immer sehr schade ist, weil ich doch versuche, sehr nachhaltig zu sein und die Sachen aufzuheben. Aber oft ist es dann doch immer sehr, sehr speziell. Aber was so das Signature- und Aushängeschild von Palm Studio auch ist, ist das Shiseido Vaso-Event mit Blogger Bazaar, wo es so eine riesige Karotteninstallation gab, die von der Decke hing, um eben eine Creme zu promoten, die Karotte in seiner Mixtur hatte. Cool. Und dann konntest du dich halt da vorstellen, was auch ein echter Akt war, weil berechne, wie viele Karotten brauchst du dafür? Der Großmarktkurier kam morgens an. Ich hatte, glaube ich, 50 Kisten Karotten mit Grün dran. Weil die mussten halt frisch sein, weil jeder kennt, eine Karotte mit Grün ist halt irgendwie 5 Stunden später, sieht die halt nicht mehr so geil aus. Stimmt. Das heißt, wir haben das halt wirklich bis 2 Sekunden vor Eventbeginn, haben wir diese Karotten aufgehangen. Damit die halt so frisch wie möglich sind, weil alles andere macht halt keinen Sinn.
Aber hat sich dann am Ende gelohnt?
Hat sich auf jeden Fall gelohnt.
Sehr gut. Darauf kommt es ja am Ende an. Du hast auch gerade schon gesagt gehabt, du bist ja ein sehr kreativer Mensch und ich glaube, da ist auch tagtäglich wichtig, sich irgendwie auch inspirieren zu lassen. Du hast auch schon gesagt, du bist Mami. Hilft das auch? Also bringt dein Kind dir auch sozusagen Kreativität nochmal irgendwie bei und diese vielleicht Lockerheit, Gelassenheit?
Er gibt mir einen ganz bestimmten Ausgleich, weil früher hätte ich im Büro gearbeitet, danach wäre ich nach Hause gegangen, hätte weitergearbeitet. Wenn es irgendwie knirsch wird, dann macht man auch mal eine Nachtschicht. Ja. Sowas kommt bei mir nicht mehr vor. Das Kind geht morgens um 9.30 Uhr in die Kita und wird um 16.30 Uhr abgeholt und dann ist Family Time. Außer vielleicht, er spielt eh gerade in seinem Zimmer, dann schaut man noch mal kurz in die E-Mails. Ich würde mich dann aber auch nachts und abends nicht mehr hinsetzen, weil das ist dann wiederum meine Quality Time, die ich mir auch rausnehmen muss. Das heißt, man hat einfach Strukturen definiert und das wissen die Leute auch und das ist auch okay. Das weiß jeder, wer mich um 16.30 Uhr, 17 Uhr noch anruft, der muss damit rechnen, dass ich mit meinem Kind im Auto sitze und dass es lauter ist. Und ich finde das auch okay. Ich finde das in unserer Welt, wo wir ständig und immer available sein müssen, sein sollen, finde ich das eigentlich eine Zumutung, dass wir uns das auch selber gefallen lassen, weil wir machen da ja mit. Es ist dass das die Kunden sind, die das wollen, sondern du kannst doch einfach sagen, du kannst mich bis 17 Uhr erreichen. Schaff es bis 17 Uhr. Und mein Tischler hat auch nicht länger Zeit, der geht danach auch nicht mehr ans Telefon. Nur weil wir in der Kreativbranche sind, sind wir bis 21 Uhr available, auf gar keinen Fall. Und natürlich ist eher, Kinder durchschreiten ja so Phasen. Wir sind gerade in der Dinosaurierphase. Das heißt, ich kenne jetzt alle Dinosaurier. Ich kann die ganze Dinosaurierwelten bauen.
Ist auch gut.
Aber er sieht natürlich die Welt mit ganz anderen Augen, was einen natürlich einfach für den Alltag sehr, sehr inspiriert. Ne? Wenn eine Frage kommt, warum hat das Huhn Federn und kann nicht fliegen? Dann bist du so, okay, wow, I have no idea. Ich habe nie drüber nachgedacht, aber ziemlich gut. Ja, und das ist, glaube ich, das, was mir den Ausgleich und auch wieder so mehr Ressourcen für die Kreativität in Bezug auf mein Kind eigentlich bringt.
Finde ich ganz, ganz toll. Vor allem auch, was du jetzt gesagt hast, mit der eigenen Quality Time und eben auch den Grenzen sozusagen auch für Partner und so aufsetzen. Ich glaube, da muss man auch einfach die das Rückgrat haben, um es halt auch einfach mal zu setzen, weil ich glaube, am Ende akzeptiert es halt jeder und man ist halt da irgendwie auch so seines eigenen Glückeschmied. Also selbst da definiert man es ja halt selber, wie man damit umgeht. Deswegen finde ich es total spannend, dass du es jetzt gesagt hast. Und um auf das Model-Thema nochmal vielleicht kurz zurückzugreifen, Letztes Jahr hast du die Anfrage von uns ja bekommen, um als Gesicht sozusagen für die New Miss Germany Kampagne dabei zu sein. Wie hast du das empfunden, als du das vielleicht im Betreff gelesen hast, Miss Germany? Und wie war es dann jetzt für dich vor allem in diesem Jahr, als dann sogar deine Freundin Leonie gewonnen hat? Also wie hast du diesen Prozess von Anfang, Anfrage bis Miss Germany, bis Leonie von Hase irgendwie auch so miterlebt?
Also ich habe mich super geehrt gefühlt mit der Anfrage, war dann auch sofort dabei. Das Shooting war auch super schön, auch wenn es ein bisschen Harakiri war, weil Flüge in Berlin gecancelt wurden und mit Kind anzureisen.
Ja, stimmt.
Und am Ende war es aber eins der entspanntesten Shootings, sowohl für mich als auch für Dylan, weil er auch ab und zu noch weitere Shootings gemacht hat, wo ich mir dachte, so, ihr seid halt einfach ein cooles Team. Und es hat halt krass viel Spaß gemacht. Und natürlich die Bilder, die dabei rausgekommen sind, waren auch wunderschön.
Ja.
Und wenn man dann weiß, dass sein Bild einmal am Times Square gehangen hat, ist natürlich die Freude und die Ehre und die Glückseligkeit nochmal um ein Vielfaches multipliziert.
Ja, ja.
Und als Leonie mich dann anrief und meinte, dass sie sich jetzt, glaube ich, bewirbt, beziehungsweise dass sie schon ihre Bewerbung rausgeschickt hat, war ich so, you go, girl, of course. habe sie halt voll gepusht, habe sie voll supported. Ich habe ihr halt einfach nochmal erklärt, so ich so, Babe, du bist halt genau das, was die neue Miss Germany sucht.
Ja.
Deswegen mach es. Natürlich hatte sie tausend Zweifel, wie jede andere Frau da draußen auch. Und ich habe sie dann einfach dahin geleitet und habe sie auch so auf der Reise begleitet und beraten. Und immer wenn sie Fragen hatte, war ich für sie da und habe ihr meine Meinung dazu gesagt, wie sie, was man daraus machen kann, wofür sie, also dass sie einfach als die Leonie, die sie ist, halt für was ganz Spezielles steht und ich halt finde, dass die Welt es auch verdient hat, sie kennenzulernen. Und nicht nur ich und du.
Das stimmt.
Weil sie einfach eine ganz, ganz besondere und tolle Person ist. Und umso freudiger war das dann, als ich bei dem Miss Germany-Finale war und dann den krassesten Fangirl-Moment meines Lebens hatte, als meine Freundin Leonie von Hase da ganz vorne auf der Bühne stand und eine Krone aufgesetzt bekommen hat.
Das stimmt. Ja, wie war das so für dich eigentlich, also vor Ort? Wie hast du das Finale erlebt? Ich glaube, für uns alle, die so direkt Beteiligten, fliegt das ja auch irgendwie komplett. Wie war dieser Moment? Hast du dir gedacht, ja, okay, habe ich mir eh gedacht und war die einzige Option, aber ich freue mich halt trotzdem. Oder warst du auch überrascht und hast dich halt gefreut, dass das Konzept halt sozusagen auch in der Ernsthaftigkeit mit der Auswahl von Leonie sozusagen auch dann gelebt worden ist? Also wie war das für dich? Nehmen wir mal an.
Also ich glaube, man weiß ja nie, wie sowas ausgeht, weil man steckt ja nicht nicht drin in der Situation.
Ja.
Natürlich
hat
sie es super geil gemacht und natürlich ist meine Freundin die schönste von allen, das ist natürlich klar. Aber man sieht ja auch die anderen und ich saß immer mit ihren Schwestern da und die haben so, guck mal, das hat sie gut gemacht. Nee, schau mal. Also man berät ja dann so und irgendwie war das aber auch so gefühlt in einer Stunde schon vorbei. Die Zeit ist verflogen in diesem Moment.
Ja.
Das ging alles super, super schnell und plötzlich war es dann schon zur Wahl und dann standen sie dann nur noch zu dritt und wir waren so, okay, sie muss es werden und wir alle wirklich Daumen gedrückt. Also man wusste einfach nicht, wo die Reise hingeht und dann war das halt so einfach ein verrückter Euphorie-Überschlagsmoment. Wir alle sprangen nach oben und haben rumgeschrien und alles war egal. Es gab nur noch diesen Moment, in dem Leonie ganz vorne stand, weinte und überglücklich war, was völlig surreal war.
Du hattest ja auch noch die Eltern an deiner Seite, also ich glaube, das war auch nochmal so ein Special.
Ja, ich hatte die Eltern und die Schwestern neben mir sitzen, die natürlich auch aus allen Wolken fielen, sich tausendmal bei mir bedankten, als hätte ich jetzt irgendwas dafür getan. Das hat sie ja alles selbst gemacht, was aber auch ganz, ganz süß war.
Ja, aber wahrscheinlich tatsächlich für die initiale Zündung, props to you, dass Leonie wahrscheinlich bei uns gelandet ist, würde ich sagen.
Nehme ich an, auf jeden Fall. Jetzt habe ich auch schon wieder gehört, dass sich ganz viele, also nicht ganz viele, aber einige Bekannte über Bekannte auch wieder beim nächsten Miss Germany Auswahlprogramm beworben haben. Höre ich jetzt von ganz vielen Ecken. Ja, also meine Freundin auch. So, ich so, bin sehr gespannt.
Echt, ja, echt gut. Man sieht auch wirklich an den Kandidaten, die eben auch dabei sind oder sich beworben haben, dass sich das auch ganz, ganz stark gewandelt hat. Also von den Persönlichkeiten, die halt auch sich bewerben und so. Das ist auch ganz, ganz spannend zu sehen, dann eben auch alle kennenzulernen. Und tatsächlich bei dir nochmal, wenn wir zurück auf dich kommen, wie würdest du denn sagen, oder beziehungsweise wie hast du dich mit Leonie kennengelernt? Das wollte ich auch noch.
Ich habe Leo vor 11 Jahren in Kapstadt an meinem Geburtstag kennengelernt, weil eine gemeinsame Freundin meinen Geburtstag organisiert hatte in Kapstadt, direkt nach meiner Diplomverteidigung. Und wir dann bei einem gemeinsamen Freund im Haus landeten und plötzlich stand Leonie da.
Wahnsinn.
Und dann dauerte es so 1-2 Wochen, wo wir uns dann immer mal wieder gesehen haben über Zufälle. Man mochte sich ziemlich gern. Und dann intensivierte sich das Ganze einfach über die Jahre. Ja, wir haben halt irgendwie immer Kontakt gehalten. Es war halt so Kapstadt, Berlin, London. Und dann hat man sich halt auf allen Ebenen immer vernetzt. Bis sie dann letztendlich auch eine Zeit lang bei mir in Berlin gewohnt hat. Was uns natürlich auch nochmal ganz anders zusammengeschweißt hat.
Auch noch spannend. Ja, die Welt ist tatsächlich ein Dorf. Also da bin ich jedes Mal irgendwie überrascht drüber. Neben Leonie, gibst du auch Leonie mal Tipps zur Einrichtung oder zum Interior Design bei sich zu Hause? Oder wie macht ihr das so?
Also ich gebe manchmal so Advice, wenn ich sage, okay, da ist irgendwie ganz schön gruschelig. Jetzt hat sie gerade ihren Kleiderschrank neu gemacht. Ich würde sagen, es war auch inspiriert von mir, weil ich habe nämlich vor 4 Wochen meinen Kleiderschrank neu gemacht. Und sie meinte nur so hämisch am Telefon, naja, das war aber auch bitter nötig. Ne? Und ich so, wow. Das ist ein Kleiderschrank.
Ja.
Und jetzt hat sie aber auch gerade ihr Kleiderschrank-Makeover gemacht, weil ich auch meinte, wo machst du denn deine Bilder? Mach doch mal so ein Closet-Diary. Und wir brauchen hier einen schicken Spiegel und die Schuhe müssen aufgestellt sein und nicht alle in der Ecke liegen.
Ja, die hat
aber ist natürlich, aber es ist auch noch mal eine andere Nummer, wenn du halt ein riesiges Haus hast, was du irgendwie ausstatten und gestalten musst, als jetzt eine Wohnung in Berlin, obwohl die Flächen ungefähr ähnlich sind. Aber als Leonie das neue Haus bekommen hat, war ich auch einmal da und habe ihr das komplette Farbdesign gemacht für ihre Wände. Sind wir einmal durch jeden Raum gegangen und haben gesagt, so, okay, hier das, weil zum Beispiel hat sie so ein 70er-Jahre-Badezimmer mit hellblauen Fliesen und ich so, ist gar nicht so schlimm, das kann man schon machen, aber du musst halt den Rest der Wand jetzt auch noch in der Farbe streichen. Und dann ist es halt schon wieder ziemlich cool.
Ja, das stimmt. Ja, ich kenne ja auch ihr Haus, das hat einfach Charme. Ne? Also ich finde, da lebst du die Persönlichkeit, wenn du reinkommst, du spürst es halt. Also ich finde, das Haus, das spiegelt halt diese Kreativität, Leichtigkeit, diese verschiedenen Facetten auch von denen voll krass wieder. Finde ich mega spannend, was man darüber halt auch machen kann und kommunizieren kann, sozusagen. Hast du jemanden, wo du mal gerne das Haus einrichten wollen würdest?
Ich habe mal so drüber nachgedacht, aber ich glaube, ich fände Jane Birkin, fände ich total spannend, weil es einfach eine Style-Ikone noch und nöcher ist und sie jetzt auch ein bisschen älter ist. Das finde ich total spannend.
Wir schicken den Podcast mal zu. Vielleicht hört sich dann ja. Hast du noch Tipps für die Hörerinnen, wie man zu seiner Kreativität, zu seiner Inspiration findet?
Also mein Tipp wäre immer, einfach mal machen. Einfach mal anfangen, nicht totdenken, weil in einem Prozess entsteht wahnsinnig viel. Es muss nicht das vorher geplante Endergebnis sein, aber vielleicht ist auch ein Zwischenergebnis oder ein völlig anderes Ergebnis total toll.
Ja.
Und meiner Meinung nach ist halt immer der Weg das Ziel und nicht und auch die Motivation und eben nicht die Bezahlung, die im Endeffekt dasteht, sondern auch eine gute Freundin von mir ist gerade relativ arbeitslos, weil ihre Branche in Corona-Zeiten keiner braucht. Und sie rief mich nur an und meinte, Doreen, ich habe ein Projekt. Ich so, okay, was ist das? Ich habe eine neue Wohnung und sie ist renovierungsbedürftig. Und ich so, okay, let's do it. Und sie so, endlich habe ich was zu tun bis Ende des Jahres. Ich so, machen wir. Ich komme am Dienstag vorbei und schaue es mir an und wir gucken, was wir da machen können. Und das finde ich halt so toll. Ne? Das ist halt gar nicht, natürlich je nachdem, wie man aufgestellt ist und situiert ist, aber am Ende des Tages, was alle Leute glücklich macht, ist, wenn du zum einen etwas machst, was dich erfreut und was dich happy macht, dass du nicht einer Verpflichtung nachgehst und dass du in einem, finde ich, in einem laufenden Projekt bist und nicht stagnierst und dich in deinem so vergräbst hat.
Bevor wir zu unseren Abschlussfragen kommen, habe ich noch zwei aufeinander aufbauende Fragen. Das eine wäre Event-Konzeption, Set-Design in Zeiten von Corona. Wie gehst du damit um? Und du hast jetzt auch noch eine Dependance in München eröffnet, richtig? Wie macht man das? Und wie machst du das? Wie organisierst du das dann?
Also momentan muss man sich ja einfach ständig neu erfinden, weil durch Corona und die täglichen Corona-Neuregelungen weiß man ja nie, auf was man sich einlässt. Wie zum Beispiel hatte ich auch eine Anfrage für eine Halloween-Party, die natürlich 2 Tage später wieder abgesagt wurde. Ich bin da auch momentan sehr vorsichtig, was diese Anfragen angeht und bin auch immer so, hey, wisst ihr, worauf ihr euch da einlasst? Und ansonsten habe ich gerade mit einer anderen Partnerin zusammen ein neues Studio in Berlin aufgemacht, Le Studio, was ein Multi-Concept-Space sein wird im Sinne von, wir stellen dort Vintage-Furniture aus, wir haben da unser Studio, aka Büro. Sie macht noch Haare, Make-up, sprich, du kannst dort Private-Make-up-Sessions buchen. Die Location kann vermietet werden für kleinere Pop-ups, Events, Happenings, Video-Fotoshootings. Das heißt, das ist gerade unser neues Baby, unser neues Projekt, was ich schon immer die ganze Zeit machen wollte, aber nie Zeit dafür hatte. Das heißt, jetzt haben wir das in Angriff genommen in Corona Times. Gestern ging der Instagram-Kanal live. Das war total aufregend. Wir haben auch schon 200 Follower.
Und wir verlinken das schön in den Shownotes und so. Also alles.
Das finde ich super. Und das ist unser neues Baby. Das heißt, einfach immer weitermachen, neue Business-Zweige auftun, wenn man weiß, dass der alte nicht mehr funktioniert. Ich fokussiere mich jetzt extrem auf Foto-Video-Produktion, die natürlich auch nicht ohne sind aufgrund von Corona-Auflagen. Du trägst bei allem immer ständig Maske. Ja. Ich meine, am Montag habe ich 4 Stunden lang mit Maske gekocht für ein Food-Styling. Das ist natürlich nicht das Schönste, aber das ist halt zum Schutze aller lässt man sich natürlich auf diese ganzen Sachen ein. Und die Berliner Dependance ist eigentlich zustande gekommen, weil ich eine sehr, sehr gute Freundin in München habe, die auch in der Kreativbranche ist, die im Trachtenbusiness ist, was natürlich auch komplett zusammengebrochen ist, unabhängig davon, dass es kein Oktoberfest gibt. Aber wenn du keinen Grund hast, eine Tracht zu tragen, kaufst du halt auch eher keine Tracht, weil man trägt ja eine Tracht zu einer Hochzeit, zu verschiedenen Feierlichkeiten etc. Und mit ihr habe ich jetzt die Münchner Dependance aufgemacht. Das heißt, sie betreut die Kunden vor Ort und ist dort meine kreative rechte Hand.
Ja, mega, mega spannend. Und ihr kennt euch auch schon länger. Du vertraust ihr, sie vertraut dir.
Total.
Da stimmt auch die Chemie.
Absolut.
Ja, cool. Wir haben immer unsere Schlussfragen. Da sind wir tatsächlich auch schon angekommen. Wir starten mit modern oder klassisch. Also in architektonischer Hinsicht, wenn es das überhaupt gibt.
Ist schwierig zu definieren. Ich würde eher sagen, klassisch im Sinne von Vintage war schon mal da. Ja. Weil modern bekommt halt sofort diesen schnelllebigen Trendcharakter, was ich nicht möchte.
Ja. Dann Optimist oder Realist?
Absoluter Optimist. Alles wird immer gut, egal was.
Sehr gut. Und hast du eine Buchempfehlung für die Hörerinnen?
Ich muss ehrlich gestehen, ich lese keine Bücher. Ich höre sehr viel Podcast. Ich lese und schaue mir sehr viele Magazine an. Es stehen einige Bücher an meinem Nachtkästchen. Jedoch lese ich da abends 2 Seiten und dann bin ich todmüde. Im Urlaub bin ich eher so... Weil lesen dann andere Menschen ein Buch? Das heißt, im Urlaub oder abends im Bett? Abends im Bett höre ich eher Podcast oder Netflixe. Und im Urlaub habe ich ein Kind dabei, beziehungsweise laufe durch eine Stadt, lasse mich inspirieren oder kümmere mich einfach mal um mich. Ja. Und das finden natürlich alle Leute unterschiedlich. Für andere ist ein Buchlesen auch die totale Entspannung. Ich kann mich einfach nicht so lange konzentrieren.
Hast du denn so einen
Schweife einfach immer ab.
Ja, das ist so vollkommen in Ordnung. Ich glaube, das ist für die Kreativität aber ganz wichtig. Aber hast du denn so einen Inspo-Magazin vielleicht für die Hörerinnen? Also jetzt architektonisch oder Interior-Design-mäßig oder kreativitätstechnisch?
Genau, also ich habe die AD, Architectural Digest, abonniert. Ich hatte die Idea, die gibt es nur leider nicht mehr. Jetzt wurde mir alternativ die Schöner Wohnen geliefert. Muss ich sagen, finde ich auch nicht so schlecht. Kann man auch machen. Und die Couch für schnelle, leichte Kost habe ich auch normal noch dabei.
Du warst auch
Hatte ich auch letztens die Ehre, Discover zu sein.
Genau,
war ich auch sehr geehrt und habe mich sehr gefreut. Das haben wir auch bei mir zu Hause geshootet.
Cool. Zieh meinen Hut. Ne, cool. Doreen, das war super. Und wir sind tatsächlich schon wieder am Ende. Die Zeit ist verflogen. Ich finde es mega spannend, was du tust und was du alles mitgeteilt hast. Wie du es mit Dylan koordinierst, auch mega spannend. Und wie er dich auch selber sozusagen inspiriert. Hast du vielleicht noch ein Schlusswort für die, oder wünsche dir was für die Zukunft, was du vielleicht den Hörerinnen auch nochmal mitgeben kannst? Und vor allem, wo kann man dich finden? Adressentechnik, sondern Instagram.
Telefonnummer. Also zum einen möchte ich sagen, es war mein erster Podcast. Ich hoffe, man hat es gemerkt oder auch nicht gemerkt, wie ihr möchtet.
Es war super cool.
Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Sehr gut.
Mein Schlusswort für die Zuhörerin, geh deinen Weg und tu, was dich glücklich macht. Ja. Egal in welcher Richtung, ob das die Beziehung ist, ob das der Job ist, ob das das Studium ist, ob das die Kinder sind. Ja. Ihr findet mich auf palmstudio-berlin auf Instagram, ansonsten palmstudioberlin.com. Unser neues Studio hat seit gestern einen Instagram-Kanal, der heißt lestudio.bln für Berlin. Mhm. Wir haben auch schon 5 Fotos hochgeladen, schaut gerne rein, sehr ästhetisch.
Mhm. Ja, viel
und viel Info auf jeden Fall. Und falls ihr mir privat folgen wollt, wo ihr auch noch ganz viel finden könnt, Styling-Inspo, Job-Inspo, wie mein Tag so abläuft, ist Doreen Schumacher, Punkt oder Unterstrich, official. Aber ich glaube, das findet man.
Das glaube ich auch, ja. Mega. Für den ersten Podcast hat er mir mit dir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, da bist du noch gern gehörter und gesehener Podcast-Gast. Danke für deine Zeit, Doreen. Die tollen Insights, deine Ehrlichkeit und Transparenz. Und wenn es Fragen gibt, sendet ihr uns gerne. Doreen findet ihr unter den genannten Adressen und Plattformen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.
Danke, Max. Das war ganz wundervoll. Tschüss.